Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Biden wird wieder gewählt werden. Punkt. Ausrufezeichen. Wenn das nicht stimmt, müssen wir die Karten neu mischen. Denn wenn ein Trump jetzt schon im Amt gewesen wäre, hätten wir den Dritten Weltkrieg wahrscheinlich. Denn deine Reaktion, was in Israel und mit Iran passiert, wäre ganz anders ausgegangen.
Trump und der Dritte Weltkrieg. Krasse Worte von Heiko Thieme. Seine Einschätzung zur Bedeutung der Entwicklung im Nahen Osten für die Börse gibt's gleich. Kleine sneaky Preview. Am Ende des Jahres steht der DAX bei 19.000 Punkten, sagt Heiko Thieme. Auch Stefan Albrecht hat einen Tipp parat.
Wenn ich in Aktien investiere, brauche ich den Weitblick, sie zu erkennen, den Mut, sie zu kaufen und vor allen Dingen ganz wichtig, die Geduld, sie zu halten.
Dazu Falco Block von der DZ Bank mit dem Dividendenpapst Christian Röhl. Und wir schauen auf die Investmentmöglichkeiten in der Boomtown Dubai. Die Interviews vom Tage, Sie hören jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Es ist Dienstag, der 16. April. Der Marktbericht heute wieder von Andreas Groß und mit dabei im Börsenradiostudio Peter Heinrich. Der DAX verliert deutlich, der MDAX auch. 17.766 Punkte beim DAX bedeuten ein Minus von 1,5%. Der MDAX verliert noch deutlicher, 1,8%. Schlusskurs in der zweiten Börsenreihe 25.974 Punkte. Der Blick nach Amerika, der Dow Jones startet freundlicher mit einem Aufschlag von etwa 0,5%. Die Tech-Werte nur leicht im Plus. Auch Morgan Stanley überraschen mit guten Gewinnzahlen. 3,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal werden mit einem Kursplus von 4% honoriert. Der Versicherer United Health hat einen problematischen Start ins Jahr. Ein Hackerangriff hatte den Riesen lange lahmgelegt. Trotzdem legt die Aktie deutlich zu. Auch Chinas Wirtschaft legt zu. Im ersten Quartal ein Plus von über 5%. Beiersdorf machen 7% mehr Umsatz, die Aktie 1% plus.
Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht & Ziel Vermögensverwaltung AG aus Köln.
Und mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio aus Bayreuth. Na, schöne Grüße nach Köln.
Vielen Dank.
Sie waren ja am Wochenende auch auf dem Börsentag in Köln. Da hielten Sie auch einen Vortrag. Und die Überschrift des Vortrages war Anlage in unruhigen Zeiten. Haben wir wirklich unruhige Zeiten?
Ja, wenn man die Nachrichtenlage so beobachtet, kann man schon wirklich davon ausgehen, dass man unruhige Zeiten hat. Aber ich habe mir erlaubt, die Zuhörer erstmal ein wenig zu überraschen, weil einen ähnlichen Vortrag mit ähnlichen Bildern hatte ich genau vor 5 Jahren, nämlich im Jahr 2019, auch gehalten. Da waren die Bilder mit Netanyahu, da war der Konflikt im Nahen Osten, da war Donald Trump ein Gespräch, da war Herr Putin ein Thema. Und wenn man sich die Zeiten heute anguckt, ist das genauso. Ebenso war aber auch der Konflikt im Wirtschaftspolitischen zwischen China und den USA ein Thema. Also die Welt hat sich, was die Problematik angeht, vom Geopolitischen und vom Wirtschaftlichen nicht viel verändert, außer dass vielleicht noch ein paar Konflikte dazugekommen sind.
Haben Sie Ihre Zuhörer reingelegt und wann haben Sie es aufgelöst?
Ich habe es relativ zeitnah aufgelöst und habe nämlich nur gefragt, was haben wir denn damals 2019 empfohlen? Oder was haben wir gesagt? Wir gingen davon aus, dass es zu einer Korrektur kommt, um dann zu neuen Höchstständen aufzuschwingen von den Börsen her. Und wir müssen ja mal bitte bedenken, was hat sich seit 2019 ereignet? Sagen Sie jetzt nicht, ich habe Corona vorausgesehen. Nein, das haben wir nicht, aber es kam eine heftige Korrektur. Wir haben dann sogar 2022 den Einmarsch von Herrn Putin in der Ukraine erlebt und wir haben 2023 noch den Konflikt am Gazastreifen zwischen der Hamas und den Israelis erlebt. Und trotz alledem, wenn man jetzt mal sieht, was hatten wir empfohlen? Wir haben empfohlen, in Aktien zu investieren und in Gold. Und der Weltindex, der MSCI World, hat in den 5 Jahren 56,1% zugelegt, trotz der Konflikte. Und Gold hat sich um 81,5% nach oben entwickelt. Allerdings auf Dollarbasis, das muss ich dazu sagen. Aber trotzdem, es ist unbeschreiblich, dass trotz der Krisen die Börsen gelaufen sind. Und das ist das, was ich auch den Zuhörern rüberbringen wollte. Mut, Hoffnung. Und die meisten sind ja schon fast verzweifelt. Kann man denn heute noch tun? Also wirklich die Leute auch mal wirklich denen einen Kompass zu geben. Leute, bleibt ruhig, fangt nicht an, in Hektik zu verfallen. Man sieht es ja jetzt im Moment, jetzt schaltet der Iran sich ja in den Konflikt aktuell ein. Und die Börsen sind sehr verhalten, sind sehr unruhig eigentlich und warten ab, ob jetzt Israel nochmal reagiert und ob die Eskalationsstufe weitergezündet wird. Ich kann es nicht sagen, aber die Welt wird sich trotzdem weiter drehen. Also man sollte jetzt nicht panikartig rausgehen. Wenn nämlich nichts kommt, geht es weiter nach oben. Kommt was, geht es vielleicht kurzfristig nach unten. Das ist alles denkbar. Aber ich habe auch den Leuten so ein bisschen, wie sie haben ja so die kölsche Mentalität, Kölner Unternehmen, und auch dann gesagt, so nach dem Kölner Lebensmotto, nach dem kölschen Lebensmotto zu handeln, es hätte nur immer Jote Jange. Es ist so, man soll einfach mal ein bisschen Gelassenheit auch mit an den Tag legen.
Börse hören mit Heiko Thieme, der Heiko Thieme Club.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auch Heiko Thieme. Wir haben gerade die jüngste Ausgabe des Heiko Thieme Club aufgezeichnet. Eine Stunde haben wir gesprochen. Großer Anteil hatte natürlich das Thema Angriff Iran auf Israel. Irgendwie hatte man den Eindruck, man stand oder die Welt stand vor dem Dritten Weltkrieg. Und am Montagmorgen, als die Börsen öffnet hatten, ja, war es dann eigentlich relativ ruhig gewesen. Wie schätzt du die Sache ein?
Der Konflikt setzt sich fort. Der ist auch sogar jetzt etwas ein gewisser Einfluss auf die Börsen. Aber entscheidend bleibt bei den Börsen die Gewinnentwicklung. Das steht im Vordergrund. Aber die Geopolitik hat eine andere Gangart eingenommen. Und der Konflikt ist noch nicht ausgestanden. Es gibt eine Antwort von Israel. Da müssen wir auch abwarten. Aber ich hoffe, sie wird auch moderat ausbleiben und nicht zu weiterer Eskalation führen. Aber wir dürfen das Augenmerk auf den Nahen Osten nicht verlieren. Natürlich spielt die Ukraine noch eine ganz entscheidende Rolle, aber hier sind wir, der Westen, mehr gefordert als alle andere.
Worauf guckt die Börse dann, wenn eben nicht auf diese Eskalation im Nahostkonflikt?
Auf die Quartalsgewinne, das ist ganz entscheidend. Wir fingen ja mit den Banken an am Freitag, das war ein gemischtes Ergebnis. Die Ergebnisse waren okay, aber die Ausblicke waren unterschiedlich, deswegen hat man auch dort einige Kursverluste hinnehmen müssen. Ich empfehle bei denjenigen, die zum Beispiel die Bank of America gekauft haben, bei Mitte 20 sind, Gewinn abzusichern. Wir sind bei 36 angekommen, also da hat man schon gut gewonnen. Und man muss selektiv sein, nicht wahr? Wir kommen ja heute auch auf einen Nebenwert. Wir haben die Extron heute mal genannt, nicht wahr? Im Computerbereich, es wurde gefragt, was macht man hier mit Intel? Auf der Basis von 36 kann man anfangen, wieder in drei Tranchen, aber mit Abständen von 15%. Das wäre also eine Möglichkeit. Ich gucke mir dann auch die Infineon wieder an, in den unteren 30ern. Und knapp über 30 Euro ist sie für mich absolut ein interessanter Wert, auf die nächsten 9 bis 15 Monate wohlbemerkt bezogen. Also es gibt Chancen, die wir haben. Beim Index DBX 1DA bleibt für mich also als Länderfonds interessant. Dort würde ich investieren, wenn wir 5% vom Höchststand liegen. Das sind wir fast wieder zurzeit. Wir sind auch beim DAX-Index hier bei einem Minus von gut 4%. Die Variante, die ich genannt habe, oder die Variation, die wir sehen werden in den nächsten Monaten, ist -3 bis -7,5%. Das heißt, wir kommen in die schwächere Börsenphase hinein, aber das sollte jetzt nicht abstoßen, sondern animieren. Das sind die Chancen, um wieder sich einzukaufen. Also Bargeld zu haben ist wichtig und allmähliches einzusetzen ist genauso wichtig. Und auch bei Bitcoin, sage ich, kann man durchaus anfangen, nicht wahr, hier über die Situation, die wir empfohlen haben. Wir haben ja Bitcoin nicht als Bitcoin-Anlage, pure Anlage genommen, dass man hier über einen Exchange-Traded-Fonds oder ETN sozusagen geht von der Van-Eck-Gruppe. Auch das haben wir diskutiert. Also wir haben eine große Mischung angeboten. Und es bleibt spannend und vergiss bitte eins nicht, würde ich allen Anlegern sagen, dass die kursschwachen Tage, die uns vorbestehen, das sind die Chancen, um sich einzukaufen. Also Schlaglöcher sollen nicht zur Flucht führen, sondern zum Einstieg führen, denn das ist das Entscheidende. Aber wir kriegen hier eine Ausatemphase, die nicht mal eine Korrektur ist von 10%. Und wenn es selbst dazu kommen sollte, wäre ich bereit, dann eben nochmal nachzulegen. Also ich bleibe relativ konstruktiv für die nächsten Monate, weil sie uns die Chance zum Einstieg ermöglicht, während wir bei den Höchstständen auch etwas weniger Empfehlungen hatten.
Also doch wieder so ein Stück weit Sell in May, also eine ruhige, ein kühler Börsensommer vielleicht, aber dann zum Herbst, da wird es dann wieder warm.
Das ist richtig. Und das Sell in May muss man interpretieren. Das heißt nicht jetzt anfangen zu verkaufen, sondern jetzt, wo wir schon wieder 4% zurückgekommen sind, kann man sich fragen, wo kann man sich wieder mit einkaufen. Also in die Marktstärke verkaufen, beziehungsweise unsere Dreidrittelstrategie nutzen, plus 25% und 35% sind zwei Verkaufsstadien, die wir haben. Und die dritte Tranche, die sichert man dann einfach ab bei 30%. Also auch das erläutern wir wieder im Detail. Ich glaube, hier gibt es Chancen. Und ich hatte zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen auch mal Leerpositionen gemacht auf den DAX und Standard Poor's 500 Index. Das brachte innerhalb von knapp 24 Stunden zwischen 40 bis 60% ein. Das allerdings auch hochspekulativ, also nur für die Nervenstarken und mit kleinsten Summen von einem halben Prozent zu machen. Also bitte seid realistisch, erwartet nicht zu viel, aber Gier und Angst sind die schlechtesten, nicht wahr, Zutaten, um eine gute Börsensuppe, eine gute Börsenmahlzeit zu kreieren, sondern auch die Rationalität ist da, aber auch ein gewisses Bauchgefühl gehört dazu.
Und die richtigen, die guten Zutaten für eine tolle Börsensuppe, die gibt es dann unter heiko-thieme.club, da das tägliche Menü sozusagen oder das wöchentliche Menü in der kompletten Heiko-Thieme-Club-Ausgabe. Danke dir, bis nächste Woche.
Bitteschön.
Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko-Thieme-Club.
Passives Einkommen und finanzielle Freiheit, ja, das sind derzeit bei Insta und YouTube oft geklickte Themen. Dort zeigen Finfluencer, wie vermeintlich leicht es ist, sich mit Investments an der Börse eine Kapitalbasis, damit langfristig ein hohes passives Einkommen aufzubauen und somit seine finanzielle Freiheit zu erlangen. Eins ist dabei meist eine Anlage in sogenannte dividendenstarke Aktien. Aber klappt das wirklich? Ist die Dividendenhöhe beim Investment an der Börse das Wichtigste und vor allem, was hat es mit dem Titel Dividendenaristokraten auf sich? Das alles klären wir in meinem heutigen Podcast. Passives Einkommen und finanzielle Freiheit, ja, das sind derzeit bei Insta und YouTube oft geklickte Themen. Dort zeigen Finfluencer, wie vermeintlich leicht es ist, sich mit Investments an der Börse eine Kapitalbasis, damit langfristig ein hohes passives Einkommen aufzubauen und somit seine finanzielle Freiheit zu erlangen. Eins ist dabei meist eine Anlage in sogenannte dividendenstarke Aktien. Aber klappt das wirklich? Ist die Dividendenhöhe beim Investment an der Börse das Wichtigste und vor allem, was hat es mit dem Titel Dividendenaristokraten auf sich? Das alles klären wir in meinem heutigen Podcast. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, der wie kein zweiter für das Thema Dividendentitel steht, Christian Röhl, Investor, Publizist und bekannt für seine Strategie Dividendenadel. Hallo Christian, herzlich willkommen.
Hallo Falko, freut mich zu Gast zu sein.
Jetzt mal das Thema Dividendentitel, wenn man sich damit beschäftigt und Titel vielleicht sich suchen möchte, nicht Jahre oder man sollte ja auch eventuell jahrzehntelang darin investieren, dann trifft man relativ schnell auf so ein Zauberwort, in Anführungsstrichen Dividendenaristokraten. Du bist auch sehr bekannt geworden mit deiner Strategie des sogenannten Dividendenadels. Das frage ich mal ganz plakativ, sind das Aktien mit herrschaftlichem Background oder was verbirgt sich
durchaus, ja. Also wenn du schaust, wer in den USA so diese Definition eines Dividendenaristokraten erfüllt, da bist du dann bei Unternehmen wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, also durchaus Unternehmen mit herrschaftlichem Anspruch, zumindest was die Macht am Markt und die Macht beim Kunden und bei der Preisgestaltung angeht. Insofern passt das schon. Definitorisch ist das recht einfach. Aristokraten in den USA sind Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge Jahr für Jahr angehoben haben. Das ist genau dieses Thema, was ich eben sagte, Resilienz. Wer das schafft, der muss in der Vergangenheit es immer wieder geschafft haben, sich an Wirtschaftszyklen, an unterschiedliche Rahmenbedingungen anzupassen und damit ein besonderes Geschäftsmodell haben. Das ist etwas, wo ich als Investor nicht automatisch kaufe, aber was für mich einfach ein positiver Trigger ist.
Ich bin der Oliver Goblirsch, bin der Geschäftsführer von der SEB Suevia Immobilienbeteiligungsgesellschaft in Stuttgart. Wir sind in Deutschland, Dubai und den USA aktiv.
Ziehen wir ein Zwischenfazit. Also, wir haben jetzt ein bisschen was über Dubai gelernt. Dubai boomt. Es gibt einen Plan. Wie sagtest du, 5,8 Millionen Menschen können bis 20...
Zusätzlich bis 2040. Mhm. Wir haben aktuell 3,6 Millionen.
Wow. Also fast eine Verdoppelung, wenn man grob runden darf. Mhm. Okay, jetzt sind wir natürlich im Kernthema, ganz klar. Immobilien in Dubai, das wäre dann ein logisches Investment, wenn da so viel Boom ist. Auf der anderen Seite, wenn da so viel gebaut wird, werden die Preise verfallen. Also wie ist denn das mit den Immobilien, wenn man das vergleicht, Deutschland und Dubai?
Sehr gute Frage. Man muss diese klaren Unterschiede sehen, aber auch die klaren Überschneidungen. Also einmal ist das Thema Lage, Lage, Lage. Es gibt zukünftig, soll es diese 5 Zentren geben, von denen 1, 2 auch klar schon da sind. Also wir haben dieses Marina-Thema, wo sehr viele, die nach Dubai gehen, als erstes hingehen. Wir haben das Downtown-Thema, wo der Burj Khalifa steht. Hier wird jetzt ein weiteres, zweites Downtown erstellt. Das ist dann Creek Harbor mit dem neuen Creek Tower. Das soll der höchste Turm der Welt werden. Da steht das Fundament schon. Spannenderweise haben die gestoppt, weil die Saudis einen neuen Turm geplant haben, der höher sein soll. Und dann wollten die erstmal schauen, wie hoch ist denn der Turm, damit sie selber wieder höher bauen können, weil es einfach immer um diese Maxime hier geht. Zurück zu den Lagen und zu den Unterschieden bei den Immobilien. Wir haben, also das Thema Lage ist ganz entscheidend. Auf der anderen Seite haben wir hier aufgrund der Gesetze schon mal, aufgrund von der Steuersituation, eine ganz andere Situation. Hier gibt es keine Einkommensteuer. Hier gibt es bei den Unternehmen ab einem gewissen Betrag 9% Körperschaftssteuer, so dass immer wenn ein Land niedrige Einkommensteuersätze hat, sind die Mieten höher und auch die Kaufpreise höher, weil die Leute sich ja mehr aus dem Brutto erlauben können. In dem Fall ist das Brutto ja sogar das Netto. Deswegen sind hier die Mieten sehr hoch, dementsprechend die Renditen auch hoch. Also wir haben hier Renditen 6-9% ist hier normal, während wir in sehr guten Lagen auch teilweise, das heißt, wir haben hier in Deutschland die 3-4,5% vielleicht. Das heißt, wir haben ungefähr das doppelte Plus an Rendite. Wir haben allerdings eine andere Situation mit der Beleihung. Deutschland ist das Land in der Welt, wo man am höchsten beleihen kann. Also man kann mit 0% Eigenkapital kaufen, wenn die Bonität passt. Hier aufgrund auch von der Scharia, die ja keine Zinsen als Teil des Islam, als der islamischen Vorgehensweise sieht, keine Zinsen, sind hier nur 20% der Objekte beliehen. Also auch zu dem Thema, haben wir eine Blase, kann da was am Immobilienmarkt passieren? Und dann ist es auch nur für jemanden, der aus dem Ausland kommt, der kann maximal nur bis 60% beleihen. Also hier gibt es die verschiedensten Themen, die man betrachten muss.
Okay, das Thema Lage. Bitte? Das heißt, man braucht viel Cash, wenn man eine Immobilie kaufen möchte.
Richtig. Das heißt, die Kunden, die bei uns anfragen, die brauchen mindestens ihre 120.000 Euro Eigenkapital. Und ich frage auch jeden Kunden im Erstgespräch, also grundsätzlich, wir betreuen sehr viele größere Kunden, Geschäftsführer, Vorstände, hohe private Nettovermögen, die sagen, also ich möchte diversifizieren, das ist eigentlich so die große Thematik, dass die einen Teil von ihrem deutschen Vermögen rausschwimmen nach Dubai, einfach aufgrund von der politischen Entwicklung in Deutschland, aufgrund von der Diversifizierung in einem gewissen Vermögenssektor.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.